Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Nach längerer Krankheit wieder zurück in den Job. Das fällt nicht immer leicht, aber es gibt Unterstützung, wie die Rückkehr in den Job gelingen kann. Darum geht es bei uns heute mit dem Fokus auf psychische Erkrankungen. Ich bin Petra Einsminger, herzlich willkommen. Burnout, Depression, zurück im Job nach psychischer Erkrankung. Das Thema heute bei uns in Campus und Karriere an diesem Samstag. Und Sie können sich gerne beteiligen. Haben Sie selbst die Erfahrung schon gemacht? Sind länger nicht in der Lage gewesen zu arbeiten? Nach längerer Pause zurück im Job? Wie ist das gelaufen? Wo hat es gehakt? Oder stehen Sie vor der Rückkehr und fragen sich, wie sich am Arbeitsplatz alles verändert hat und wie Sie sich verhalten sollen? Freuen Sie sich vielleicht auch auf den Wiedereinstieg oder haben Sorge, ob es klappt? Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder mailen Sie an campus@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie auch in die Sendung holen dürfen. Noch einmal 00800 4464 4464 die Nummer oder eben per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und wir haben folgende kleine Gesprächsrunde zusammengestellt. Mit dabei sind heute Marianne Giesert. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin und Direktorin des Instituts für Arbeitsfähigkeit in Mainz. Grüße Sie.
Ja, hallo.
Professor Dr. Katja Nebe ist mit dabei. Sie hat den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Recht der sozialen Sicherheit an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg inne. Guten Tag nach Halle.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Dr. Hans-Peter Unger ist aus Hamburg zugeschaltet, Psychiater und Psychotherapeut, viele Jahre Chefarzt des Zentrums für seelische Gesundheit an der Asklepios-Klinik in Hamburg-Harburg, Studienleiter eines Projekts RTW-PIA in Hamburg, bei dem es um die Rückkehr in den Job geht und das wir Ihnen auch noch vorstellen werden. Willkommen in der Runde.
Hallo Frau Einsminger.
Und ein weiterer Gesprächsgast ist bei uns der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Wolfgang Panther. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Ja, nach schwerer psychischer Erkrankung, da fällt es nicht unbedingt leicht, in den alten Job zurückzufinden. Einigen gelingt es gut, einigen gelingt es gar nicht. Warum nicht? Und wie kann die Rückkehr so begleitet werden, dass die Eingliederung gelingt? Darüber also sprechen wir heute in Campus und Karriere. Hans-Peter Unger, Psychiater und Psychotherapeut. Eine längere Arbeitsunfähigkeit, die kann ja viele Gründe haben. Eine Krebserkrankung, ein Unfall und eben eine Depression. Was unterscheidet diese von anderen Erkrankungen, wenn es um die Rückkehr in den Job geht?
Ja, zum einen ist es so, dass ich bei seelischen Erkrankungen eben keinen konkreten Anlass weiß. Ich weiß nicht, ich habe einen Beinbruch oder sonst eine Entzündung, sondern irgendwas hat sich in meinem Leben verändert und ich suche nach Ursachen. Und gar nicht selten erleben wir es heute, dass dann auch geguckt wird, Mensch, wie war zuletzt der Arbeitsplatz, wie war die Arbeitssituation, war das auch Schuld? Und wir sehen es in den Tagesliken, die wir haben für arbeitsbezogene Psychotherapie, dass viele Patienten am Anfang der Depressionsbehandlung auch ein Stück den Arbeitsplatz als Hauptursache sehen, im Verlauf dann aber doch sehen, dass das Gefüge kompliziert ist und dass es meistens eine Mischung ist von Arbeitsbelastung, auch Belastung im persönlichen Bereich und eben manchmal auch Dinge, die man einfach aus der eigenen Lebensgeschichte mitbringt. Und das macht es nicht einfach, so zurückzukommen. Ich sage immer kurz gesagt, es gibt zwei Herausforderungen. Die eine ist erstmal die Krankheit zu verarbeiten, die Depression oder den Erschöpfungsprozess. Und das Zweite ist dann zu gucken, wie komme ich jetzt wieder in den Job rein, wo ist der richtige Moment des Einstiegs und was muss ich vielleicht auch verändern beim Einstieg in den Job.
Burnout, Depression. Was würden Sie sagen, wann ist angezeigt, dass tatsächlich auch die längere Arbeitspause ansteht?
Na, es ist vielleicht so, wenn es wirklich um Burnout, um Erschöpfungsprozess geht, dann ist es in der Regel so, je erschöpfter ich bin, desto ausgebrannter ich bin, desto weniger sehe ich eigentlich, dass ich Unterstützung oder Hilfe brauche, funktioniere wie ein Automat, bis dann irgendwann wirklich der Zusammenbruch kommt. Und da ist es manchmal sogar Sache des Hausarztes zu sagen, so, jetzt ist mal Schluss, jetzt muss einfach mal eine Pause gemacht werden.
Oder womöglich auch des Betriebsarztes, Wolfgang Pahl.
Oder des Betriebsarztes.
Wolfgang Panther, Sie vertreten die Betriebsärzte heute hier, waren selbst auch Betriebsarzt. Was sind so Anzeichen, wo der Betriebsarzt dann auch ins Spiel kommt?
Ja, wir kommen ja in zweierlei Hinsicht ins Spiel. Das erste ist im Sinne der Prävention. Also was kann man auch betrieblich tun? Was können Betriebsärzte tun? Was können Unternehmen tun, um psychische Erkrankungen zu vermeiden? Und das andere ist aber auch, was können wir tun, um Menschen wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren? Also ich glaube, man muss beide Gedanken miteinander verknüpfen. Und für die Reintegration, glaube ich, ist es ganz wesentlich, dass in dem Unternehmen auch der Wille besteht, so ein betriebliches Eigengliederungsmanagement aktiv durchzuführen. Und für mich gibt es auf dem psychischen Sektor eine folgende Besonderheit. Ganz generell gilt eigentlich für das betriebliche Eigengliederungsmanagement, je besser jemand qualifiziert ist, desto leichter funktioniert auch die Wiedereingliederung. Ich will das an einem praktischen Beispiel mal machen.
Ja, gerne.
Wir haben einen Steuerstand, der hat Tätigkeiten innen an einem Steuerstand, leichte körperliche Tätigkeit, aber hohe kognitive Anforderungen. Gleichzeitig gibt es aber auch Tätigkeiten draußen mit schwerer körperlicher Arbeit. Nehmen wir jetzt einen Mitarbeiter, der vielleicht einen Infarkt hatte, der für beides qualifiziert ist, dann ist
vielleicht
die Integration...
Vielleicht kurze Zwischenfrage, Herr Panther, in welcher Branche sind wir gerade?
Wir sind in vielen Branchen, das ist jetzt zum Beispiel im Stahlbereich ist das vielfach so, aber das ist genauso gut in anderen Bereichen, nehmen Sie ein Kraftwerk, da gibt es große Steuerstände. Wenn der Mitarbeiter für beides qualifiziert ist, dann kann man bei körperlichen Einschränkungen ihn relativ gut an dem Leitstand dann integrieren. Geht es aber um seelische Erkrankungen, wenn kognitive Fähigkeiten eingeschränkt sind, dann ist dies dabei zu berücksichtigen. Dann muss man sehr differenziert vorgehen, denn gerade bei Depressionen können ja Konzentrationsstörungen oder ähnliche Veränderungen eine wichtige Rolle spielen dabei.
Kommen wir nochmal zurück auch an den Punkt, wo die Erkrankung auftritt, beziehungsweise klar wird, es wird ein längerer Arbeitsausfall kommen. Katja Nebe, Arbeits- und Sozialrechtlerin. Die Wege sind relativ klar auch gesetzlich geregelt, wenn jemand länger krank geschrieben wird, also länger als 6 Wochen. Richtig? Welche Mechanismen werden da in Gang gesetzt?
Ja, das knüpft doch gut an die Frage an, die Herr Unger ja auch aufgeworfen hat. Wer sieht es? Also wir sind eigentlich schon in der späten Phase, wenn wir 6 Wochen Arbeitsunfähigkeitszeiten haben bei Menschen mit seelischen Erkrankungen, seelischen Beeinträchtigungen, weil sie eben selten am ersten Tag des Tags der Arbeitsunfähigkeit zum Arzt gehen. Also meistens beginnen die Prozesse früher. Und da will ich noch mal ganz kurz einen Punkt der Prävention auch hier noch mal mit ins Spiel bringen.
Das ist ein wichtiger.
Das ist sozusagen auch der Arbeitsschutz, der im Betrieb stattfindet und wo bei einer guten Arbeitsschutzkultur mehrere Verantwortliche auch sehen könnten, dass hier Erschöpfungszustände, dass Überlastung auftreten, also Überlastungssituationen und damit eben gar nicht erst die 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit erreicht werden. Aber wenn sie dann erreicht sind, so wie Sie die Frage jetzt auch gestellt haben, dann sind es erstmal die medizinischen Berufsgruppen, die begleiten, das heißt die niedergelassenen Ärzte, Ärztinnen oder eben Rehabilitationseinrichtungen, die dann hier schauen müssen, wie das am Anfang ja auch Herr Unger auch angesprochen hat. Wo liegen möglicherweise Ursachen und wie kann gut die Wiedereingliederung vorbereitet werden?
Ein Stichwort hat Wolfgang Panther ja auch schon dabei genannt, nämlich das betriebliche Eingliederungsmanagement, das angeboten werden muss, richtig?
Ja, genau. Also das betriebliche Eingliederungsmanagement, das ist im Gesetz verpflichtend geregelt und in Betrieben mit Betriebsräten oder Schwerbehindertenvertretung lässt sich nach den Untersuchungen auch sagen, dass es überwiegend gut funktioniert. Wir haben aber leider eine viel größere Zahl an Betrieben, die keine Betriebsräte oder Schwerbehindertenvertretungen, also keine kollektiven Interessenvertretungen haben. Und dort ist es sehr unterschiedlich, ob BEM-Verfahren etabliert sind.
Das ist die Abkürzung für dieses Verfahren.
Genau, das BEM, das BEM-Verfahren. Leider gibt es noch zu viele ArbeitgeberInnen, die das dann noch aussitzen und wo die Wiedereingliederung dann an solchen Barrieren auch scheitert.
Marianne Giesert, Sie sind die geschäftsführende Gesellschafterin und Direktorin eines Instituts, das ja genau da ins Spiel kommt, wenn ein solches Eingliederungsmanagement, also dieses BEM, in Anspruch genommen werden soll. Das bietet Ihr Institut für Arbeitsfähigkeit auch an. Mit welchen Komponenten? Um was geht's da genau?
Also wir werden angefragt von Unternehmen, die selber kein betriebliches Eingliederungsmanagement durchführen. Ich würde jetzt auch BEM weiterhin benutzen, diese Abkürzung. Und versuchen dann, Menschen so schnell wie möglich dann auch zu stabilisieren. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, wir haben einerseits den Gesundheitsbereich. Wir sprechen ja jetzt hauptsächlich um psychische Beeinträchtigungen. Aber wir müssen immer wieder feststellen, dass Menschen im betrieblichen Eingliederungsmanagement, ich sage mal, mit Rückenbeschwerden kommen zum Beispiel und dass psychische Beeinträchtigungen erstmal keine Rolle spielen, weil die Menschen einfach auch Angst haben vor diesem Stigma, also sich so öffentlich zu zeigen, dass irgendwie mit ihrer Psyche, mit ihrer Seele, was auch immer, dass sie da Schwierigkeiten haben.
Da sprechen wir auch noch genauer drüber, aber das hat möglicherweise ja auch Konsequenzen.
Genau, das hat die Konsequenz, dass man sich erstmal mit anderen Dingen beschäftigt. Also das heißt, sie bringen Attest vom Arzt und es geht erstmal um Rückenbeschwerden. Und erst wirklich im vertrauensvollen BEM-Prozess, also betriebliches Eingliederungsmanagement, in diesem Prozess, wenn Vertrauen aufgebaut wird, dann kommt man auch sozusagen der Sache näher und kommt dann auch in Prozesse rein, wo man wirklich auch den Menschen helfen kann, unterstützen kann. Ich will bloß mal ein Beispiel sagen. Wir hatten zum Beispiel einen Facharbeiter da, der wirklich tolle Arbeit gemacht hat. Aber mit einmal ist alles umstrukturiert worden. Der alte Arbeitsplatz ist abgeschafft worden. Es ist eine neue Halle entstanden. Neue Kollegen kamen dazu, der neue Meister. Die alten Kollegen konnten gut mit ihm umgehen. Der neue Meister und die neuen Kollegen nicht. Und mit der neuen Maschine ist er auch nicht zurechtgekommen. Warum nicht? Nicht wegen seines Rückens, sondern weil er nicht lesen und schreiben konnte. Der Mann war Anfang 50, hat sich immer so durchgemogelt, sage ich jetzt mal so. Ja. Hatte immer ein gutes Verhältnis zu seinen Kollegen, zum Chef, die ihn auch unterstützt haben. Aber in dem Moment, wo alles neu war, ist alles zusammengebrochen. In dem Moment, wo Vertrauen da war, konnten wir auch was machen. Ne? Er hat Lesen und Schreiben gelernt und konnte dann super gut an der neuen Maschine arbeiten. Mit Unterstützung des Betriebes auch.
Das ist ein Beispiel. Sie haben es schon angesprochen, es laufen viele durch Ihre Maßnahmen durch. Ich hatte Sie eingangs nochmal angesprochen, welche Module da genau in Anspruch genommen werden können. Vielleicht können Sie das nochmal skizzieren.
Genau, also wir arbeiten mit dem Haus der Arbeitsfähigkeit, mit dem Workability Index, der ist vielleicht auch ein Begriff. Das ist ein Messinstrument, was in Finnland entwickelt worden ist, was eine Kennzahl auch hervorbringt. Wir arbeiten da mit dem Haus der Arbeitsfähigkeit, was auch in Finnland entwickelt worden ist. Und da geht es eben einerseits um die Gesundheit, andererseits aber auch um die Kompetenz, um die Fachmethoden, Sozialkompetenz, also wo zum Beispiel das Beispiel mit reinfällt, was ich eben geschildert habe. Denn die Werte, die Motivation, welche Werte habe ich, wie bin ich motiviert und die Arbeitsbedingungen, die körperlich und psychischen, aber auch das Umfeld, wo wir auch immer wieder feststellen, auch das Umfeld spielt eine große Rolle. Das gucken wir uns im BEM-Prozess in der Gesamtheit an. Also alle Stockwerke, um das Haus der Arbeitsfähigkeit stabil zu haben, um dann aber eben nach der Analyse auch genau zu gucken, wo muss ich jetzt konkret ansetzen. Und das ist manchmal sehr vielfältig.
Da geht es dann schon in Richtung Übergang eigentlich auch wieder zurück zum Job. Wolfgang Panther, der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte. Sie haben es schon angedeutet, aber vielleicht können Sie es noch mal genauer skizzieren. Welche Rolle spielen dann auch die Betriebsärzte, wenn es einerseits um die psychische Erkrankung geht, aber auch um die Rückkehr in den Job?
Ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben da zwei sehr unterschiedliche Wege. Das erste im Sinne der Prävention. Wir sehen ja Menschen regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen. Und wir halten das für ganz wichtig, dass dort bei dieser Vorsorge auch das Thema psychische Gesundheit mit integriert wird. Das wird jetzt wesentlich leichter durch eine neue gesetzliche Regelung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Es gibt jetzt eine neue arbeitsmedizinische Regel. Sie heißt im Kurztitel ganzheitliche arbeitsmedizinische Vorsorge. Sie soll also nicht nur die konkreten Risiken am Arbeitsplatz, also zum Beispiel das Thema Lärm, berücksichtigen, sondern der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, der steht jetzt oder wird in den Vordergrund gerückt. Und dazu gehört natürlich sowohl die somatische Schiene als auch die psychische und seelische Komponente. Ich halte es zum Beispiel für ganz wichtig, dass dort eine sogenannte vegetative Anamnese erhoben wird. Das ist zum Beispiel die Frage nach Appetit. Aber das ist auch die Frage zum Beispiel, wie ist der Schlaf? Also solche Fragestellungen sind aus unserer Sicht ganz wesentlich, um möglichst früh zu erkennen, entwickelt sich hier eine psychische Störung. Da spielt zum Beispiel das Thema Schlaf und Schlafstörungen sicherlich eine ganz wesentliche Rolle im Sinne der Früherkennung. Das ist die eine Schiene. Ich glaube, wir müssen alle dazu beitragen, dass es eben nicht zu diesen Chronifizierungen und langdauernden Arbeitsunfähigkeiten kommt, sondern dass möglichst früh Menschen geholfen werden kann. Da kann diese Vorsorgeuntersuchung ein sehr guter Anlass sein. Ich will Ihnen auch noch eine Zahl nennen. Unsere Erfahrung ist, dass etwa 10-15% der Beschäftigten gar keinen Hausarzt haben, also gar keinen Kontakt zum medizinischen System haben. Und ich glaube, da ist ein Ansatzpunkt, möglichst früh dort hineinzukommen. Das andere ist, und da haben ja viele Unternehmen sehr positive Erfahrungen gemacht, und das kann ich nur unterstreichen, was eben gesagt worden ist, wenn da aktive Betriebsräte und insbesondere aber auch aktive schwerbehinderten Vertrauenspersonen da sind, die auch in der Kollegenschaft mit unterstützen, dass möglichst früh der Kontakt während einer Arbeitsunfähigkeit zum Betriebsarzt gesucht wird, um zu überlegen, wie können wir eine Integration vorbereiten. Denn das muss man, egal ob somatisch oder psychisch ist, es bedarf der Vorbereitung des Gespräches. Ich hatte vorher gesagt, wichtig ist, dass das Unternehmen dahinter steht, aber es ist eben in dem Beispiel auch schon angedeutet worden, ganz wichtig ist auch die Kollegenschaft. Auch die muss so ein betriebliches Eingliederungsprozess positiv mittragen. Und das ist auch, denke ich, eine gemeinsame, wichtige Aufgabenstellung.
Ich möchte einen Hörer in die Sendung holen, der uns angerufen hat und seinen Namen erstmal nicht nennen möchte, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
Ja, hallo. André ist mein Name. Es wäre schön mit dem Vornamen. Das ist okay für mich.
Alles prima, ja. Machen wir so. Was ist Ihr Anliegen? Was möchten Sie beitragen?
Ja, ich habe das kurz verfolgt und dachte, huch, das betrifft mich. Das betrifft mich sogar sehr. Also ich habe da eine lange Leidensgeschichte und bei mir ist es so, dass ich auch sehr kämpfe darum, wieder einzusteigen. Also ich konnte nicht richtig in den Arbeitsmarkt einsteigen, weil ich in den letzten Zügen meines Studiums immer mehr Probleme bekommen habe. Ich habe dann festgestellt, egal wie viel ich lerne, egal wie viel ich kann, ich konnte mein Wissen nicht mehr abrufen und in den Prüfungen ging mir da regelrecht die Rollläden runter und ich konnte nichts mehr, obwohl ich vorher alles Mögliche getan habe. Und irgendwann kam eine Professorin auf mich zu und hat gesagt, ja, sowieso, die Gesundheit ist die Basis von all dem, was Sie noch vorhaben. Und dann habe ich entschlossen, mich erstmal darum zu kümmern. Und dann begann ein langer, langer, schwerer Weg mit viel Psychotherapie, insgesamt 12 Jahre, erst Klinikaufenthalte, dann lange Psychotherapie. Und jetzt bin ich an einem Punkt. Also ich hatte verschiedene Versuche, mein Studium fortzusetzen, was natürlich in der Situation als Sozialleistungsempfänger dann auch nicht möglich ist, weil das dann ein Ausschlusskriterium ist. Das heißt, am Ende ging es dann um die Existenz und ich konnte erst keine Situation schaffen mit meiner Erkrankung. Ich habe eine schwere, also eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, weil ich muss es quasi irgendwie finanzieren und BAföG war auch nicht mehr möglich.
Das ist insofern ein sehr spannendes Beispiel. Da habe ich mit Katja Nebe auch im Vorfeld dieser Sendung, im Vorgespräch schon drüber gesprochen, aus dem Studium heraus in eine solche Lage zu kommen. Das ist anders geregelt, als wenn Sie im Job sind und dann die Wiederkehr geplant wird und auch gewisse Rechte haben. Ich gebe das mal an Katja Nebe gerade weiter, die Arbeits- und Sozialrechtlerin hier bei uns. Das ist etwas, was sehr problematisch tatsächlich ist, so wie André uns das ja auch gerade geschildert hat.
Ja, das ist in der Tat sicher kein untypischer Fall. Von daher ist es umso bedauerlicher, erstmal konstatieren zu müssen, dass unsere Rechtsordnung dafür kein so ganz, sage ich mal, systemisch gedachtes Repertoire bereithält. Also Menschen, die in eine duale Ausbildung einsteigen, da greift sofort das ganze Leistungsspektrum aus der Arbeitsförderung. Also die Bundesagentur ist dann zuständig. Für medizinische Gesundheit sind dann die Krankenkassen zuständig. Das sollte ganz gut ineinander greifen. Für Menschen, die studieren oder studiert haben und das nicht abgeschlossen haben, ist das gleichsam schwieriger, so wie uns André das auch gerade geschildert hat. Jetzt weiß ich nicht, ich nehme an, Sie sind in Bezug der Sozialhilfe, vielleicht noch nicht mal mehr Grundsicherung nach dem SGB II, das kann ich jetzt so nicht abschätzen. Aber wie auch immer, ich würde Ihnen Mut machen wollen, dass auch Sie sich doch noch mal über Leistungen der Bundesagentur, die zum Beispiel auch vom Jobcenter vermittelt werden müssen, Rehabilitationsleistungen dort noch mal kümmern. Es ist nicht ausgeschlossen, darüber auch den Abschluss eines Studiums finanzieren zu lassen. Und dieses systemische Denken, da sind wir in Deutschland gerade auf dem Weg, das stärker in den Blick zu nehmen, dass die Bundesagentur auch mit Berufszugang über Hochschulabschlüsse natürlich auch Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen dort unterstützen können muss.
André, herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben und Ihr Beispiel geschildert haben, an dem man ja sieht, dass dieses Eingliederungsmanagement, was wir schon beschrieben haben hier in der Sendung, möglicherweise ja auch in dieser Phase notwendig wäre. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, hat er diesen langen Weg auch, weil er da sich selber durchkämpfen musste.
Darf ich noch eine kurze Ergänzung machen?
Marianne Giesert, ja.
Gerne. Ja, genau. Es gibt eine Selbsthilfegruppe von Studierenden, die sich zusammengeschlossen haben, die alle in der ähnlichen Situation sind. Und ich würde das gerne, weiß das jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich würde das gerne nachreichen und Ihnen dann zukommen lassen, wenn das für Sie okay wäre.
Gucken wir. Den Kontakt stellen wir dann her, schicken Sie an uns, dann schicken wir es dann weiter.
Prima.
Wunderbar. Danke Ihnen auch für diesen Hinweis, Marianne Giesert. Wir haben auch schon überlegt, Katja Neber, im Vorgespräch, dass wir da vielleicht auch nochmal eine eigene Sendung machen, gerade in diesen Pandemiezeiten. Die Studierenden haben vieles mitgemacht. Zurück im Job nach psychischer Erkrankung. Darüber sprechen wir heute, wenn es dann soweit ist, wenn man im Job merkt, es geht nicht mehr, geht in die Pause, die länger als 6 Wochen dauert, und guckt dann, wie man die Wiedereingliederung hinbekommen kann. Wolfgang Panther, ich habe gelesen, dass die wesentliche Herausforderung bei Wiedereingliederung die Angst vor Stigmatisierung ist. Das haben wir von Marianne Giesert ja auch schon gehört, dass erstmal der Rücken vorgeschoben wird und dass es schwierig ist, das vor sich selbst, aber auch im Betrieb zuzugeben. In den Betrieben immer noch auch Leistung zählt und schnell ein Urteil gefällt wird, wie der oder die hat es eben nicht mehr drauf?
Also ich glaube, dass wir in den letzten Jahren da eine positive Tendenz haben. Ich denke mal, so in den letzten 20 Jahren ist das Thema Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen tatsächlich rückläufig. Da haben vieles hat dazu beigetragen, dass das sich so entwickelt hat. Ich selbst bin Kind eines Psychiaters, der in einer Kleinstadt gearbeitet hat. Das habe ich damals erlebt, dass die Schulkameraden gesagt haben, zu deinem Vater gehen ja nur die Verrückten. Da, glaube ich, hat sich tatsächlich so nach meiner Einschätzung seit den 2000er Jahren was entwickelt, dass psychische Erkrankungen genauso eine Erkrankung sind, wie es somatische Erkrankungen sind. Also ich glaube, da hat sich was getan. Das ist aus meiner Sicht auch wichtig, um überhaupt solche Erkrankungen angehen zu können, also möglichst früh ins Gespräch dahin zu kommen. Also ich glaube, da ist grundsätzlich eine positive Tendenz. Das schließt nicht aus, dass das eine oder andere Führungskraft das noch etwas anders sieht. Aber genau. Ich glaube, es hat sich da etwas Positives getan. Aber grundsätzlich gilt nochmal, der Wille des Unternehmens, ein betriebliches Eingliederungsmanagement aktiv durchzuführen, der ist die Grundvoraussetzung sowohl für somatische als auch für psychische Erkrankungen.
Und umso wichtiger, auch das haben wir schon kurz angesprochen, Katja Nebe, Arbeits- und Sozialrechtlerin an der Uni in Halle, ist es, dass die Kolleginnen und Kollegen auch eingebunden werden in diesen Prozess frühzeitig. Warum frühzeitig, auch mit Blick auf psychische Erkrankungen?
Ja, ich danke für die Frage, die schließt, finde ich, auch sehr gut an die Antwort eben von Herrn Panther an. Wenn ich da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen und dann die Frage beantworten kann. Also ich teile die Auffassung, dass Stigmatisierung wahrscheinlich sinkt. In der Hochschule sehe ich da noch Unterschiede. Also ich glaube, da haben es die Studierenden mit psychischen Beeinträchtigungen deutlich schwerer als Studierende mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Sinnesbeeinträchtigungen. Aber selbst wenn die Stigmatisierung nachlässt und mehr Sensibilität vorhanden ist, heißt das noch nicht, dass die Wiedereingliederung für alle Beeinträchtigungsformen gleichermaßen gut oder vergleichbar läuft. Und hier haben wir größere Herausforderungen für die mit seelischen oder sonstigen psychischen Beeinträchtigungen betroffenen Rückkehrer. Und die Leistungen, die da im Sozialgesetzbuch vorgesehen sind, ließen sich eigentlich sehr gut effektivieren. Da haben wir nur rechtlich eine Hürde, dass es für die Menschen häufig schwieriger ist, einen GdB anerkannt zu bekommen, der zum Grad der Schwerbehinderung dann führt und damit zu besonderen Schutzrechten. Dann muss man wieder wissen, dass Integrationsfachdienste auch schon zuständig sind und unterstützen können, wenn man noch kein GdB von 50 oder keine Gleichstellung hat, so nennen wir das juristisch, keine Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen. Auch dann wären Integrationsfachdienste zu beauftragen, Aber also ich würde mal, ohne dass ich das jetzt mit Zahlen unterlegen kann, aber aus all meinen Beobachtungen zusammenfassen, dass die Rückkehr mit einer psychischen Beeinträchtigung doch schwieriger ist und umso mehr dann die Leistung zur Sensibilisierung von Vorgesetzten und KollegInnen erforderlich ist. Das Sozialgesetzbuch sieht das vor, aber da haben wir noch deutliche Lücken in der Rechtsumsetzung auch.
Dr. Hans-Peter Unger, ehemaliger Chefarzt des Zentrums für seelische Gesundheit an der Asklepios-Klinik in Hamburg-Harburg. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ja, Sie merken ja schon in der Runde, dass viele unterschiedliche Professionen an der Return to Work, an der Rückkehr, an der Arbeitsplatzproblematik befasst sind. Mhm. Und mir ist nochmal so durch den Kopf gegangen, so beim Zuhören, da wird Herr Panther mir auch zustimmen, entscheidend ist gar nicht die Diagnose, die auch Ärzte, Psychotherapeuten, Psychiater gerne stellen, sondern die Auswirkung einer Problematik, einer Depression oder eines Erschöpfungsprozesses auf die Arbeitsfähigkeit. Und das genau rauszuarbeiten mit dem Betroffenen, mit der Betroffenen, was ist jetzt genau, was geht, das hat Herr Panther ja auch an seinem Beispiel gesagt, geht es im Kundenkontakt oder nicht, ist gerade eine Reisetätigkeit sinnvoll oder nicht, was sind ganz konkret die Schwierigkeiten, die bei der Ausübung des letzten Jobs eine Rolle spielen und wie kann ich damit dann auch in das Wiedereingliederungsgespräch oder in den BEM-Prozess gehen, um dann auch mit dem Arbeitgeber, mit dem Betriebsarzt oder mit den entsprechenden Vertretern auf der Unternehmensseite auch zu gucken, wie kann jetzt der Wiedereingliederungsprozess wirklich konkret geplant werden? Fange ich mit 3 oder 4 Stunden an? Was kann ich in diesen 4 Stunden tun? Ich bin ja auch in der Zeit noch krankgeschrieben. Ich bin eben nicht ein Halbtagsbeschäftigter, sondern ich bin auch noch krankgeschrieben. Was sind kleine Ziele, die erreicht werden? Gibt es ein Feedback durch den Vorgesetzten oder durch einen BEM-Beauftragten, je nachdem, wie das in den unterschiedlichen Unternehmen geregelt ist? Das spielt eine große Rolle, um auch ein Stück diesen Stigmatisierungsdruck loszuwerden. Und da würde ich den Vorrednern auch zustimmen. Da hat es eine große Veränderung in den letzten 20 Jahren gegeben. Und das ist jetzt eigentlich, ich würde fast sagen, Tagesgeschäft, ja, auch in der Psychiatrie oder in den psychotherapeutischen Praxen. Ja, wie kann eigentlich Wiedereingliederung vernünftig funktionieren?
Sprechen wir gleich.
Ich würde gerne zu dem, was Herr Unger gerade anschließend etwas sagen, wenn Sie einverstanden
ja,
sind.
Ja, gerne.
Herr Unger, Sie haben das wunderschön beschrieben. Ich glaube, es gibt aus meiner Sicht noch eine wichtige Ergänzung. Es geht eben nicht nur um die Zeiten, sondern gerade bei psychischen Erkrankungen ist ganz entscheidend zu überlegen, welche Tätigkeiten gehen und welche Tätigkeiten gehen nicht. Sie haben zum Beispiel das Thema Kundenkontakt oder wenn jemand im Vertrieb tätig ist, also wo besondere Stresssituationen kommen. Und so etwas dann zu gestalten, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabenstellung. Das gibt es aber auch bei somatischen Erkrankungen, dass man aus diesem Arbeitsplatz herausguckt, schauen muss, welche Tätigkeiten gehen und welche Tätigkeiten gehen nicht. Und ich glaube, da sind wir als Betriebsärzte gemeinsam mit dem Betrieb ganz besonders gefordert, diese Einstiegsphase möglichst gut zu gestalten. Denn es ist nichts schlimmer, als wenn dann so ein Versuch schief geht. Das ist für alle Beteiligten schlecht. Es ist für den Betroffenen schlecht, es ist aber auch für den Betrieb schlecht. Deswegen, glaube ich, ist die Vorbereitung, die Umsetzung, die gedankliche Durcharbeitung ist von ganz großer Bedeutung.
Burnout, Depression, zurück im Job nach psychischer Erkrankung. Darum geht es heute hier in der Sendung Campus und Karriere. Und ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an campus@deutschlandfunk.de oder uns anzurufen unter 00800 4464 4464. So lautet die gebührenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie zu uns in die Sendung kommen möchten. Wir haben Mails bekommen, unter anderem von einer Hörerin, die uns ihre Erfahrung aus dem Berufsfeld Marketing geschrieben hat, in dem Burnout und seelische Erkrankungen bei den Mitarbeiterinnen in Kauf genommen werden, so schreibt sie. Ihrer Erfahrung nach kommt es sehr auf die Branche an, wie damit umgegangen wird. Der öffentliche Dienst geht sicher anders als zum Beispiel die Kommunikationsbranche damit um. Langfristige Arbeitsverträge, das ist ihr Vorschlag, die können helfen. Bei 2-Jahres-Verträgen sieht es für Erkrankte eher schlecht aus. Und sie hat Kolleginnen erlebt, die ihre Schwierigkeiten wie Panikattacken oder Burnout so lange wie möglich versucht haben zu verbergen. Und sie selbst wurde nach längerer Krankheit, sie gab ihre Erschöpfung zu, schreibt sie, im zweiten Jahr der Pandemie im Homeoffice 10 Tage vor Weihnachten von der Geschäftsführung gebeten, einem Auflösungsvertrag zuzustimmen, so die Erfahrung einer Hörerin, die uns geschrieben hat. Wir haben einen anderen Hörer, der uns ebenfalls darauf hingewiesen hat, wie schwierig es ist, eben nach einer langen Phase von Depression und Burnout auch zurückzukehren. Aufgrund andauernder schulischer Überlastung ist er in diese Situation gekommen. So einer 5-monatigen psychosomatischen Klinikbehandlung, da kehrte er dann 2021 im Rahmen einer Wiedereingliederung stufenweise in den Schuldienst zurück. Anstatt aber auf seine auch alltagspraktischen Probleme einzugehen und Rücksicht zu nehmen, bombardierte sein Schulleiter ihn von Anfang an mit fast ausnahmslos unbegründeten Vorwürfen und Anschuldigungen wegen angeblicher Unpünktlichkeit und fehlender Unterrichtsvorbereitung. Wir haben über Stigma hier gesprochen, 2 Beispiele, die zeigen, dass es dennoch sehr schwierig ist, wieder zurückzukehren an den Arbeitsplatz, wenn die Vorgesetzten da kein Einsehen haben, dass es möglicherweise anders laufen muss, als es vor der Erkrankung abgelaufen ist. Und wir haben einen Hörer in der Leitung, der uns ebenfalls schildern möchte, was er durchlebt hat. Schönen guten Tag.
Ja, bin ich drauf?
Ja.
Ja, hallo. Ja, ich möchte meinen Namen nicht nennen. Vorab, bevor ich das Eigentliche sage, möchte ich mich kurz an die Experten wenden. Bitte beachten Sie bei der Betrachtung von Verbesserungen der Situation und des Umgangs mit Betroffenen in den letzten 20 Jahren auch das Phänomen, dass viele Besserungen nur oberflächlich sind. Das heißt, die Leute haben sich angewöhnt, da anders drüber zu reden. Wenn es aber in ihrer Nähe stattfindet, dann springt nicht mehr der Kopf an, sondern das Bauchgefühl.
Und das heißt?
Dieses Bauchgefühl ist immer noch ablehnend. Nur man sagt es nicht mehr so deutlich. Man hat so eine Art Cover-Oberfläche und man es ist trotzdem eine heiße Kartoffel. Man möchte diesen Problemfall weghaben aus seiner Umgebung, für die man verantwortlich ist. Das nur mal vorab.
Und das ist das, was Sie erlebt haben auch?
Das habe ich auch erlebt, ja. Und das Eigentliche, was ich sagen möchte, ist, was ich wirklich katastrophal fand, ich musste mich nach einer medizinischen Reha, ich habe selber gekündigt auf ärztlichen Rat, was sich rückwirkend als Fehler erwiesen hat, weil ich dadurch natürlich Rechte verloren habe. Und nach einer medizinischen Reha bin ich dann mir selbst überlassen gewesen. Es kam die Corona-Zeit dazu. Und ich musste dann Anträge stellen und wurde von der Rentenversicherung dann bombardiert mit Formularen. Und gerade ein psychisch Erkrankter ist ja nicht mehr fähig, ein Fallmanager zu sein. Das ist aber zwingend notwendig, sein eigener Fallmanager zu werden. Und da ist für mich ein Zirkelschluss, der die ganz schwierigen Fälle sofort abschneidet. Witzigerweise ist im Ergebnis dann nur noch der mit Chancen versehen, der gar nicht so stark betroffen ist. Das heißt, jemand, der zu Hause sitzt und heult, weil er diese Papiere nicht verstehen kann, weil er durch Depression Leseschwäche entwickelt hat, obwohl er eigentlich einen Abschluss mit 1 hatte, weil er sieht die Buchstaben, aber er kann nicht mehr lesen. Das gibt's. Hm. Das werden die Experten mir bestätigen. Und diese Leute sollen dann mehrseitige Formulare ausfüllen.
Auch Ihnen herzlichen Dank an dieser Stelle, dass Sie so offen darüber auch gesprochen haben, was Sie erlebt haben und 2 wichtige Punkte auf jeden Fall auch hier in die Runde gegeben haben. Das eine ist die Kündigung auf ärztlichen Rat, die uns, glaube ich, alle ein bisschen nachdenklich gemacht hat, als Sie das geschildert haben. Denn in der Tat, Katja Nebe, als Arbeits- und Sozialrechtlerin, können Sie uns das ein bisschen genauer erklären. Er hat gekündigt andere Rechte, als wenn er noch Angestellter ist. Und andere Begleitmöglichkeiten.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen hinterher anknüpfen, wenn
ja,
ich darf.
Ja, wir
so ein
machen.
Bisschen aus der, okay.
Ja, also ich hatte jetzt bei der Schilderung kurz gedacht, es folgt dann noch die Einschätzung, und es war gut so, weil anders ein Entrinnen einer ganz dramatischen Gesundheitsgefährdung nicht möglich war. Aber das war hier nicht der Fall, sondern was typisch mit der Kündigung verbunden ist, dass dann die Verantwortlichkeit des Arbeitgebers zur Mitgestaltung von Rückkehrprozessen, die entfällt. Das ist natürlich nicht gut, wenn man das aufgibt. Aber auf der anderen Seite, was der Fall auch zeigt, den der Hörer hier geschildert hat, dass die Verantwortlichkeit der Sozialleistungsträger hat nicht gewirkt. Also die Krankenversicherung bleibt auf jeden Fall mitverantwortlich. Das nennen wir das soziale Eingliederungsmanagement. Mhm. Ich kürze das dann immer kurz das SEM ab. Das steht bei den Vorschriften über das Krankengeld. Und der Gesetzgeber hat zwar nicht an vielen Stellen, aber an manchen hat er auch in den letzten Jahren noch mal geschärft. Und er hat jetzt auch die niedergelassenen Ärzte noch stärker in die Verantwortung genommen, sich zu äußern, wie eine Wiedereingliederung gelingen kann. Also mindestens die Krankenversicherung hätte sich hier sofort mit kümmern müssen. Und das Stichwort stufenweise Wiedereingliederung ist heute schon häufig gefallen. Die stufenweise Wiedereingliederung kann zum Beispiel auch in einem neu begründeten, sag ich mal, Beschäftigungsverhältnis praktiziert werden. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass man in so einer ganz schweren Situation also nicht selbstmanagementfähig ist. Und deshalb brauchen wir auch hier die Unterstützungsleistung der Rehabilitationsträger oder zum Beispiel von Integrationsfachdiensten.
Aber offensichtlich ist ihm das nicht angetragen worden, dass er tatsächlich auch Unterstützung hat,
darf ich da kurz etwas zu sagen, Frau Enzminger?
Hans-Peter Unger, ja.
Genau. Ich glaube, das, was wir eben gehört haben, ist typisch, dass je länger oder je schwerer ich krank bin, desto schwerer fällt es mir eigentlich, das Hilfesystem zu nutzen. Das ist wie ein Gesetz und deshalb ist es so wichtig, zum Beispiel nach einer Reha, dass es nach der Reha auch eine weitere Begleitung gibt, wo wirklich jemand auch coachend oder unterstützend zur Verfügung steht. Und tatsächlich ist das Wort ja heute schon mehrfach gefallen. Wenn ich in meiner Region nicht weiß, wer so etwas machen kann, kann ich mich immer beim Integrationsamt, das ja für die Umsetzung des Schwerbehinderungsgesetzes ursprünglich zuständig ist, kann ich mich informieren und kriege dann auch vielleicht Ansprechpartner, Dienste oder Funktionen in meiner Region,
aber
die das
muss man
machen
selbst,
können.
Selbst aktiv werden,
ja,
da kommt niemand auf.
Deshalb ist es gut, das vielleicht auch in so einer Sendung auf ein Thema zu konzentrieren und zu sagen, vielleicht haben die Kolleginnen und Kollegen da auch noch eine andere Idee. Da ruf an und da gibt's für deine Region eine Information. Man kann zum Beispiel auch bei uns in der Institutsambulanz in der Psychiatrie anrufen, aber es braucht ein, zwei Stellen, wo, wenn ich keinen Betriebsarzt habe oder nicht im Betrieb im Moment bin, wo ich eine Information für diese komplexen Verläufe, Situationen finden kann.
Marianne Giesert ist im Hintergrund ganz unruhig.
Genau. Jetzt will ich mal auch was sagen. Wir haben eine tolle Basis. Wir haben eine tolle Basis mit Gesetzen. Wir haben tolle Sozialversicherungsträger. Wir haben alles toll. Aber wie sieht es wirklich aus, wenn ich krank bin? Und wie kann ich das wirklich nutzen?
Genau.
Oder auch mit einem Betriebsarzt. Natürlich sind da Betriebsärzte, aber gerade in den mittleren und kleineren Unternehmen haben wir kaum Betriebsärzte, die wirklich aktiv auch ins BEM mit reingehen. Das muss man auch sehen und auch bei großen Betrieben nicht. Ich glaube, was ganz wesentlich ist, dass man sich wirklich vergegenwärtigt, es gibt viele Ansprechpartner, Rentenversicherung, Krankenkassen und so weiter, aber es gibt auch viele Beratungsstellen, also Selbsthilfegruppen, wo man vielleicht einen anderen Level hat, mit Menschen zu sprechen. Ja, das sind Menschen vielleicht, die schon mit ihren Beeinträchtigungen gut umgehen können, die sich also mehr in diese Situation hineinversetzen können. Wie geht's dem jetzt gerade, ja? Und das heißt, der Level mit
Frau
anderen
Enzinger,
Menschen,
ja, sprechen Sie ruhig aus, Frau Giesert.
Ganz, ganz wesentlich dabei, ja. Und das andere ist alles toll. Wir haben wirklich tolle Sachen in der Prävention, beim betrieblichen Eingliederungsmanagement, gesetzlich.
Aber man muss erstmal genau da reinkommen. Und bis man da hinkommt, genau, haben wir gehört, gibt es durchaus für diejenigen, die nicht fest in einem Betrieb sind, auch Schwierigkeiten. Katja Nebe.
Genau. Also ich denke, der Fall hat es eigentlich sehr eindrücklich gezeigt. Der Mensch ist aus dem laufenden Arbeitsverhältnis durch Kündigung leider zu früh ausgeschieden. Und die Rentenversicherung war aber mit vom Antragsformularen an ihm dran. Und die Rentenversicherung ist dann gesetzlich verpflichtet, dass sie ihm den Reha-Fachberater zur Seite stellt. Also er muss, ich glaube, die Selbsthilfegruppe ist hier, die hilft ja nur zur Bestärkung. Die gibt, da gibt man, bekommt man bestimmt auch gute Ratschläge. Aber der Rentenversicherungsträger war hier dran, war offensichtlich auch zuständig. Und dann ist er als zuständiger Reha-Träger, muss er seinen Reha-Berater zum Menschen schicken und muss ihn unterstützen, um dann die Bedarfsfeststellung anzustrengen. Also wir sind, seitdem wir das Bundesteilhabegesetz verabschiedet haben und das ist jetzt voll mit allen Stufen in Kraft getreten. Es ist in aller Munde und jetzt muss es in der Welt umgesetzt werden. Das heißt, Reha-Träger müssen an den Menschen dranbleiben mit allen Unterstützungsmitteln.
Und wir sprechen heute auch über eben die Rückkehr in den Job und vielleicht setzen wir da nochmal an, weil uns die Zeit ein wenig auch entrinnt. Wenn wir auf die Rückkehr dann zu sprechen kommen, das muss gut vorbereitet sein. Wolfgang Panther, die Betriebsärzte, inwieweit sind auch die eingebunden, wenn es dann tatsächlich zu dem Tag kommt, wo die Betroffenen wieder zurückkehren?
Also mein erster Rat an die Betroffenen ist, nehmen Sie möglichst frühzeitig Kontakt sowohl zum Betrieb
zur Betriebsvertretung und zum Betriebsarzt auf. Also nicht warten, bis ich sag mal, der Behandler sagt, jetzt müssen Sie aber mal versuchen, da zu arbeiten, sondern möglichst früh den Kontakt, damit auch alle Beteiligten im Betrieb so einen Prozess mit in Gang setzen können. Und ich glaube, ich hatte es ja eben angedeutet, stufenweise Wiedereingliederung ist ein tolles Modell. Also das so früher genannte Hamburger Modell. Es ist eine wunderbare Sache. Aber es geht eben nicht nur darum zu sagen, fangen Sie mit 4 Stunden an, sondern in jedem Fall zu überlegen, welche Tätigkeiten gehen und welche Tätigkeiten gehen nicht. Mhm. Und welche können sukzessive nachher zugeschaltet werden. Ich glaube, diesen Prozess, den muss man mit dem Betrieb gemeinsam und vor allen Dingen auch mit den anderen Kollegen. Denken Sie an verkettete Prozesse, da muss man ja gemeinsam überlegen in so einem Produktionsprozess, wer macht jetzt was, er kann die und die Dinge tätig machen und die anderen kann er eben nicht. Das Zweite, was mir wichtig erscheint, um den Willen des Unternehmens deutlich zu machen, kenne ich folgendes Vorgehen. Eine Betriebsvereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, in der klargelegt wird, mit welchen Stellen man zusammenarbeitet, auch gerade was eben geschildert worden, Integrationsfachdienste, Integrationsämter, die tolle Hilfestellungen leisten.
Auch finanzielle Hilfestellung habe ich erfahren in der Vorbereitung.
Auch inhaltlich. Also das will ich auch nochmal besonders. Es geht nicht nur um das Thema Geld, sondern die auch wirklich Fachleute haben, die tolle ergonomische Ideen haben, was man so machen könnte. Mhm. Ich glaube, das so ein Netzwerk dazu haben, um das gut vorzubereiten, das ist, jeder Fall ist anders. Es gibt nicht diesen Standard, wie man ihn sonst vielleicht setzen kann, sondern da muss man wirklich individuell auf jeden einzelnen Fall eingehen und versuchen, dort eine Lösung zu finden. Und je früher Sie dort ins Gespräch kommen, desto besser ist es. Ich will noch einen Satz zu diesem wirklich für mich völlig ungewöhnlichen Fall, dass Ärzte raten eine Kündigung. Ich habe in meinem Berufsleben nie ein solches Gedanken überhaupt geäußert. Aber was mir in dem Fall auch auffällt, der Betroffene sagte, er war mehrere Monate in der psychosomatischen Klinik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn es ein mehrmonatiger Aufenthalt ist, dann zeigt das ja eine besondere Schwere. Da stellt sich schon die Frage, wieso nicht eine Rentenversicherung auf den Gedanken gekommen ist, eine Zeitrente mal zu gewähren, zu sagen, eine Zeit zu überbrücken, um jemanden zu stabilisieren. Auch das ist ja eine Möglichkeit, gerade bei psychischen Erkrankungen, um eine Stabilisierung des Prozesses herbeiführen zu können.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, der uns seine Erfahrungen schildern möchte. Willkommen in der Runde.
Mein Name ist Wolfgang. Ich rufe an aus Bayern. Und meine Situation ist die, ich bin freiberuflicher Journalist. Und ich habe gemerkt, du musst einfach mal selber auch schauen, wo du Hilfe findest. Die Kliniken, ich war im letzten Jahr in einer Klinik wegen einer Depression und die Kliniken waren, also zumindest hier in Bayern, heillos überlastet. Du musst gucken, wo du Hilfe finden kannst. Und du musst auch manchmal kann man auch den Hausarzt aufsuchen. Ich finde das eine gute Lösung.
Es geht bei uns heute um die Frage zurück im Job nach der Erkrankung. Haben Sie den Versuch schon wieder gestartet? Sind Sie wieder am Arbeiten?
Ja, ich bin dabei. Und ich bin in der komfortablen Situation, dass ich jetzt das nicht übereilen muss, sondern ich versuche erstmal wieder Sozialkontakte aufzuknüpfen, anzubinden. Also ich versuche es über Stadtmarketing zu machen. Ich sehe es als eine wertvolle Aufgabe, als freier Journalist, dass ich einerseits wird ja dann Kaufkraft wieder in die Stadt hineingebunden, aber auch das soziale Leben.
Ja.
Und
Wolfgang, mit Blick auf die Uhr sage ich erstmal herzlichen Dank. Also auch das ist ein Weg, dass man sagt, wenn man die Zeit hat und wenn man den Rückhalt hat, dass man erstmal andere Dinge tut, um wieder auf die Füße zu kommen. Da komme ich auch auf den Punkt um Nachsorge, denn es ist ja nicht damit getan, dann an den Arbeitsplatz zurückzukehren, was sehr wohl sehr gut vorbereitet werden muss, wie wir gehört haben hier in dieser Runde, sondern es geht dann auch darum, wie kann der Mitarbeitende, die Mitarbeiterin, wie können die dann in dem Beruf auch gehalten werden, wie kann es ihnen erträglich gemacht werden, dass sie das auch schaffen, die Rückkehr. Da geht es eben auch darum, ist das Verständnis im Kollegium da. Wie ist das, Hans-Peter Unger? Sie sind ja dabei, gerade eine Studie durchzuführen. RTW-PIA heißt dieses Forschungsprojekt, intensivierte Return-to-Work-Nachsorge. Da geht es ja genau darum, dass man das noch im Auge behält und zwar möglichst lange. Vielleicht können Sie da zwei Sätze zu sagen.
Ja, ganz kurz. Es geht darum, dass es nach einer psychischen Erkrankung, die mich in eine Tagesklinik oder in die Klinik geführt hat oder in die Institutsambulanz, das ist ja PIA, psychiatrische Institutsambulanz, und ich bin länger als 6 Wochen krank, dass es eine Return-to-Work-Begleitung gibt durch ein kleines Team mit Einzelgesprächen, wo auch diese Koorientierung, wie plane ich die Rückkehr, eine ganz große Rolle spielt. Dann gibt es diese Einzelgespräche bis zu 8 in den ersten 6 Monaten. Anschließend auch Gruppensitzungen, zum Beispiel zum Thema, wie kann es mir gelingen, meine Ressourcen aufrechtzuerhalten, wie gehe ich mit Kränkungen um, wie kann ich mich abgrenzen ohne Schuldgefühle. Und der letzte Teil der Studie besteht dann aus einer Online-Intervention, die die 5 beteiligten Kliniken in Berlin, Hamburg, Hannover, Rinteln und Bad Berleburg entwickelt haben, aus ihren Erfahrungen mit Patienten. Und es geht eben darum, nicht nur Return to Work, sondern auch Stay at Work. Wie kann ich auch dann nach der Rückkehr wirklich erfolgreich im Job bleiben und Krisen, die vielleicht auch ein Jahr später auftreten, auch so präventiv, das hatte ja auch Herr Panther eben nochmal unterstrichen, angehen, dass es nicht wieder zu einer größeren Arbeitsunfähigkeit und Krankheitsrückfall kommt, sondern wie kann ich mit Kränkungen auch so umgehen, die unvermeidlich auftreten, dass nicht gleich wieder ein depressiver Mechanismus in Gang gesetzt wird, und wie kann ich auch lernen, dass, wenn ich rückkehre an den Arbeitsplatz, dass ich es nicht den Menschen jetzt besonders beweisen muss und schon wieder bald in eine Überforderungssituation kommen, sondern dass ich auch wirklich mich ohne Schuldgefühle wirklich auf das konzentrieren kann, was auch in der Wiedereingliederungsplanung auch besprochen worden ist.
Was wir gar nicht angesprochen haben, ist ein Fall, wenn man zum Beispiel merkt, der Arbeitsplatz ist gar nicht mehr das Richtige, weil man eben tatsächlich doch hauptsächlich über die Arbeit krank geworden ist.
Ja, das haben wir ja schon gehört, dass man dann rät, vielleicht erstmal doch nochmal versuchen, in den alten Platz zu gehen, und dann, wenn man erstmal wieder richtig fit ist und seinen Selbstwert stabilisiert hat, dann sich umzugucken. Es gibt ja im Moment auf dem Arbeitsmarkt auch viele andere Möglichkeiten.
Ich wollte noch mal kurz auf den Hörer zurückkommen, der dann gesagt hat, ja, dann versuche ich ja eben mich ja zu engagieren auch. Und wir haben auch gehört in dieser Sendung, dass es doch sehr individuell ist, wie es abläuft, wenn man denn zurückkehren möchte, wie das begleitet werden muss. Irgendwann aber, Marianne Giesert, sind auch Sie mit dem Eingliederungsmanagement zu Ende. Wann ziehen Sie sich raus?
Ja, wir beenden das betriebliche Eingliederungsmanagement, wenn derjenige wieder am Arbeitsplatz gut arbeiten kann. Und wir machen aber meist noch so, das vereinbaren wir auch sehr individuell, ein Nachfolgegespräch. Das heißt, wir gucken, oder Nachhaltigkeitsgespräch, wir gucken uns dann nochmal die Situation nach 2-3 Monaten an. Muss dann nochmal nachgesteuert werden oder ist das jetzt alles so zur Zufriedenheit gelaufen?
Die Zeit rennt, das sieht man auch an unserer Uhr. Diese Sendung geht langsam ihrem Ende entgegen. Burnout, Depression, zurück im Job nach psychischer Erkrankung. Das war das Thema heute hier in Campus und Karriere am Samstag. Mit dabei waren Marianne Giesert, die geschäftsführende Gesellschafterin und Direktorin des Instituts für Arbeitsfähigkeit, Professor Dr. Katja Nebe, Arbeits- und Sozialrechtlerin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Dr. Wolfgang Panther, er ist der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, und Dr. Hans-Peter Unger, Psychiater und Psychotherapeut. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Mitmachen, auch Ihnen am Radio oder wo immer Sie uns hören, fürs Zu- und Hinhören. Ich bin Petra Enzminger, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstagnachmittag. Machen Sie es gut.